Wir danken, dass du ihn gebrauchst, um dein Wort weiterzugeben. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du redest, dass du uns berührst, unser Herzen bewegst, Jesus. Amen.
Ich komme mal ein bisschen zu euch. Ich hoffe, das geht das dann noch. Das ist doch vor, wenn noch geht's, dann probieren wir das mal. Mal gucken, wie weit ich heute hier hinterkomme, ohne dass es ausgeht. Nee, ihr habt mich nicht aus der Fassung gebracht. Im Gegenteil. Vielen Dank. Nee, du kannst das da stehen lassen.
Da, das muss da stehen.
Genau. Und der Apfel ist da drin. Ja, super. Alles klar. Vielen Dank. Genau, ihr habt mich nicht aus der Fassung gebracht. Im Gegenteil. Ich habe mich eigentlich gefreut. Also zweimal. Das erste Mal, als Christopher mich gefragt hat, ob ich hierher komme für eine Predigt. Und dann hat er gesagt, hey, eigentlich. Also übrigens. Genau. Und da habe ich mich nochmal gefreut. Von daher ist doch super. Ist doch alles gut. Ja, schön, dass ich bei euch sein kann. Christopher hat mich gefragt, ob ich ein bisschen euch erklären kann oder mit reinnehmen kann, was Taufe überhaupt ist. Und die Bibel ist voll von lauter Bildern, ne? Also gerade Jesus malt immer irgendwie Bilder mit Worten, um Leuten etwas zu beschreiben, was so ein bisschen abstrakt ist. Paulus macht das weniger, deswegen ist es so ein bisschen akademisch. Und ich musste mir ein eigenes Bild ausdenken und ich hoffe, ich nehme euch einfach mal mit rein in eine Geschichte und in ein Bild und ich hoffe, das Bild bleibt hängen und ich hoffe, ihr kriegt so ein bisschen einen, vielleicht noch einen Blick dafür oder ein schöneres Bild dafür, was wir gleich machen werden, nämlich zwei Leute taufen. Und ich fange einfach mal an und gehe mit euch mal in die Geschichte rein. Stellt euch vor, eine Frau geht auf der Straße lang und sie trifft einen Jungen, der hat einen Vogelkäfig in der Hand. Und in diesem Vogelkäfig sind Vögel drin. Eigentlich wilde Vögel, aber er hat sie gefangen. Und sie geht auf ihn zu, weil sie das sieht und sagt, hey Junge, woher hast du die Vögel? Und der Junge zeigt auf das Feld da hinten und sagt, die habe ich da vorne, da hinten auf diesem Feld habe ich diese Vögel gefangen. Und sie sagt, ja, wie hast du das denn gemacht? Und er sagt, ja, ganz einfach, ich habe den Käfig aufgemacht, habe da Futter reingelegt, da habe ich eine Weile gewartet und wo sie drinnen waren, habe ich schnell die Klappe zugeschlagen und dann waren die Vögel gefangen. Und sie sagt, wow, das ist, was machst du denn jetzt mit diesen Vögeln? Und er sagt, mit den Vögeln will ich spielen. Und sie sagt, spielen? Wie meinst du das, spielen? Und er sagt, ja, ich nehme einen Stock und dann fange ich an, so in diesen Vogelkäfig so rumzustechen da drin. Und dann ärgern die sich ganz sehr und dann werden die ganz aufgeregt. Und dann nehme ich diesen Käfig und dann spiele ich mit den Vögeln Erdbeben und dann schüttel ich die hin und her, bis sie gegeneinander kämpfen Und die Frau ist völlig geschockt und ich sage, das geht doch nicht, ich liebe Vögel und das sind wilde Vögel, du kannst sie nicht in den Käfig sperren und du kannst sie nicht so mit denen spielen, das darfst du nicht machen. Und was machst du denn, wenn du fertig bist mit dem Spiel? Er sagt, ja, wenn ich fertig bin mit dem Spiel, dann gebe ich die Vögel meiner Katze. Meine Katze liebt wilde Vögel. Und die Frau ist völlig schockiert und sie sagt, ich liebe Vögel und ich möchte dir diese Vögel gerne abkaufen. Was möchtest du denn haben für diese Vögel? Und der Junge sagt, was willst du mit den Vögeln? Du hast überhaupt keinen Käfig, die Vögel fliegen dir einfach weg. Und sie sagt, okay, dann nehme ich den Käfig mit. Was willst du für diese Vögel? Ich will dir die Vögel abkaufen, was willst du dafür? Und er denkt eine Weile drüber nach, guckt sich die Vögel an und sagt, naja, 40 Euro für den Käfig mit den Vögeln. Und die Frau nimmt ihr Portemonnaie raus, macht das auf, will die 40 Euro rausholen. Der Junge guckt so ein bisschen in dieses Portemonnaie rein und sieht, da ist noch viel mehr Geld drin. Da ist noch mehr zu holen und er sagt mir, gib mir alles, was du im Portemonnaie hast. Und die Frau nimmt alles Geld aus dem Portemonnaie und gibt es diesem Jungen, weil es ihr so wichtig ist, dass diese Vögel wieder frei sind. Und sie nimmt diesen Käfig, nachdem sie gekauft hat, und sie öffnet die Klappe von dem Käfig und die Vögel fliegen weg und sind frei. Das ist die Geschichte. Das ist deine Geschichte und das ist meine Geschichte. Und das ist die Geschichte, die Gott mit dieser Welt geschrieben hat. Das ist deine Geschichte, meine Geschichte, die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und ich möchte euch mit reinnehmen in diese Geschichte und ihr werdet vielleicht immer wieder merken, was das mit diesem Vogelkäfig zu tun hat. Gott hat diese Welt geschaffen. Ganz am Anfang der Bibel kannst du das lesen, dass Gott diese Welt geschaffen hat und Gott uns als Menschen geschaffen hat. Und er hat uns, weißt du, diese Geschichte, deine und meine Geschichte, fängt in einem Garten an. Nicht in einem Käfig, in einem Garten. Diese Geschichte fängt nicht in Gefangenschaft an, sondern in Freiheit. Und wenn ich an Garten denke, dann denke ich an Schönheit, dann denke ich an Kreativität, dann denke ich an Wachstum, dann denke ich an Blumen, dann denke ich an Freiheit. Und das ist deine und meine Geschichte, wie sie anfängt. Nicht in einem Käfig, sondern im Garten. In einem Ort, wo du dein Leben genießen kannst, wo du deine Beziehungen genießen kannst. Das ist das, wie Gott sich dein und mein Leben vorgestellt hat. Eigentlich. Und als die Bibel zieht dann so einen Schlussstrich oder die ersten 7 Tage der Menschheitsgeschichte und dann steht da, dass Gott sich das alles angeguckt hat, was er geschaffen hat, diese Erde, diese Welt, alles was darin ist und Menschen. Und am Ende sagt er, wow, sehr gut. Und sehr gut ist nicht einfach wie in der Schule, sondern da geht nichts perfekt. Da geht nichts mehr. Alles ist richtig, richtig gut. Und ich stelle mir das vor, dass dieser Mensch in diesem Garten ist, Adam und Eva, und dass sie irgendwie so, sie gehen durch den Garten und sie wissen, nichts von dem habe ich irgendwie, da habe ich nichts zu beigetragen. Ich habe diesen Garten nicht angelegt. Adam weiß das. Den hat Gott mir einfach geschenkt. Da habe ich mir nichts verdient dran. Das ist einfach Gottes bedingungslose Liebe an mich. Und ich glaube, wenn Adam und Eva durch diesen Garten gegangen sind, durch diese Welt, dann haben sie auf jedem Schritt und Tritt Gottes Liebe gespürt. Und dann wussten sie, wer sie sind. Dann hatten sie ihren Wert. Dann hatten sie eine Würde, die Gott ihnen damit gegeben hat. Du bist mein bedingungslos geliebtes Kind. Das ist das, was Gott Adam und Eva in dem Garten Eden immer wieder sagt. Du bist würdevoll, du bist wertvoll. Und dann nimmt die Geschichte eine Wendung. Und diese Wendung ist, dass Satan in diesen Garten kommt und Satan stellt so einen Käfig in diesen Garten. Und Satan öffnet die Tür von diesem Käfig und Satan legt da was rein. Und dieser Käfig, die Bibel nennt diesen Käfig Sünde. Und Satan legt etwas in den Käfig rein, eine Frucht, um uns irgendwie gefangen zu nehmen, um uns da rein zu locken. Satan verspricht uns, hey, wenn du in diesen Käfig reingehst, dort ist es noch schöner als in diesem Garten. Weil, weißt du, in diesem Garten, in dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch, da hat dir Gott was vorenthalten. Das ist noch nicht alles. Ich kann dir mehr geben. Ich bin mehr. Das Leben ist mehr, als dir Gott geben kann. Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Da gibt es noch was noch Besseres. Und Satan macht dieses Versprechen damals und Satan macht dieses Versprechen bis heute. Immer wieder in meinem Leben kommt Satan und sagt, denkst du wirklich, dass es Gott gut mit dir gemeint hat? Da geht noch was, da geht noch mehr, das ist nicht sehr gut. Sehr gut ist woanders. Und Gott steht an diesem Eingang von diesem Käfig und ruft den Menschen zu und ruft, stopp, geh da nicht rein, mach das nicht, bleib draußen. Und wenn du die ersten Kapitel der Bibel liest, dann merkst du, dass alles, was Gott macht, gehorcht Gott. Das heißt, die Meere hat Gott geschaffen und er hat den Meeren eine Grenze gesetzt. Er hat gesagt, sie gehen nur bis ans Ufer und die Meere gehorchen. Und Gott setzt die Berge an ihren Ort. Und die Berge gehorchen. Und dann sagt er den Menschen, geh nicht in diesen Käfig. Und der Mensch macht es trotzdem. Der Mensch isst von dieser Frucht, geht in diesen Käfig. Und er merkt erst, als er drin ist in diesem Käfig, wie sehr das sein Leben zerstört. Wir haben diese Sehnsucht nach mehr. Wir haben diese Sehnsucht nach mehr und Gott möchte diese Sehnsucht füllen. Und Satan bietet uns immer wieder so Shortcuts an, so Abkürzungen. Und sagt, ich kann es besser als Gott. Ich gebe dir mehr als Gott. Was ich geben kann, ist besser als das, was Gott dir geben kann. Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Und Gott sagt, iss nicht davon. Und wir machen es trotzdem und gehen da rein. Und Satan schlägt hinter uns die Tür zu und wir sind gefangen. Das ist der zweite Teil meiner und deiner Geschichte. Im 1. Mose 3, Vers 6 steht, und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, und auch er aß davon. Das ist der zweite Teil von Gottes Geschichte. Der erste Teil wunderschön und der zweite Teil total traurig. Und jetzt sind wir gefangen in diesem Käfig, getrennt von Gott, gefangen in dieser Schlinge des Teufels und wir sind da reingegangen ohne Grund. Wir sind ohne Grund da reingegangen. Wir haben Gott den Rücken gekehrt und Gott hat nichts gemacht. Gott, es hätte so schön sein können. Und jetzt ist plötzlich alles kaputt. Und du stehst nach 3 Kapiteln Bibel, 1. Mose Kapitel 1 bis 3, du stehst da und denkst dir, wie dumm. Wie dumm. Und klar, du kannst das auf Adam und Eva schieben und sagen, wie dumm. Aber plötzlich merkst du, ich bin ja selber so dumm. Ich bin ja selber in diesem Gefängnis drin. Ich bin ja selber Teil dieser Geschichte. Ich habe ja selber diese Lüge geglaubt. Ich habe ja selber an diesen Apfel gebissen. Ich bin ja selber dumm. Wie dumm. Und ich möchte gerne dieses Leben in dem Vogelkäfig ein bisschen beschreiben, wobei eigentlich weißt du ja, wie es im Vogelkäfig läuft, weil du und ich, wir sind ja alle da drin oder mindestens drin gewesen. Wie sieht das Leben in diesem Vogelkäfig aus? Satan spielt mit uns. Satan spielt Spiele mit uns. Weißt du, in diesem Vogelkäfig, nicht wie in dem Garten, in diesem Vogelkäfig bist du nicht einfach wertvoll. In diesem Vogelkäfig bist du nicht einfach bedingungslos geliebt. In diesem Vogelkäfig musst du dir alles, was du bist, verdienen und erkämpfen. In diesem Vogelkäfig, da geht es nicht darum, dass du einfach da sein darfst, dass du einfach bist, wer du bist. In diesem Vogelkäfig bist du was, wenn du was kannst. Und am besten, du kannst etwas besser als jemand anders. In diesem Vogelkäfig bist du was, wenn du was weißt. In diesem Vogelkäfig bist du was, wenn du ein bestimmtes Aussehen hast. In diesem Vogelkäfig bist du wertvoll, wenn du Erfolg hast. Wenn du keinen hast, bist du wertlos. In diesem Vogelkäfig bist du was, wenn du was hast. Wenn du nichts hast, dann bist du auch nichts. In diesem Vogelkäfig geht es um Status. Da geht es um Ansehen. Da geht es um Ruhm. Da geht es um Ehre. Wenn du das hast, dann bist du wer. Wenn du das nicht hast, dann bist du nichts. In diesem Vogelkäfig musst du anderen etwas wegnehmen, damit du selber etwas mehr hast. In diesem Vogelkäfig bekommst du nichts mehr geschenkt. In diesem Vogelkäfig musst du dir alles erkämpfen. Das ist das Leben in diesem Vogelkäfig. Jeden Fehler, den du in diesem Vogelkäfig machst. Jedes Mal, wenn du nicht dem Maßstab entsprichst, der in diesem Vogelkäfig gilt, dann bist du wertlos. Dann bist du nicht würdig, geliebt zu sein. Dann bist du unwürdig, dann bist du ungeliebt. Das ist die Lüge, die Satan wieder und wieder und wieder in diesem Vogelkäfig erzählt. Du bist wertvoll, wenn. Und wenn nicht, bist du wertlos, bist du nichts wert. Und je öfter wir das hören und je mehr Runden wir in diesem Käfig drehen und je mehr wir geprägt sind von diesem System und wir alle sind von diesem System geprägt, je tiefer kommt diese Lüge in uns. Je mehr glauben wir das, was Satan uns Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde einflüstert. Und wisst ihr, in der Bibel steht im Neuen Testament an einer Stelle, Satan ist der Vater der Lüge. Das heißt, wenn er seinen Mund aufmacht, lügt er. Da kommt kein bisschen Wahrheit raus, auch wenn wir denken, dass es manchmal logisch ist. Es ist alles, alles, alles gelogen. Und diese Lüge dockt so gut in uns an, in mir. Diese Lüge glaube ich oft so viel mehr als die Wahrheiten Gottes. Und das ist die Wahrheit in dem Käfig. Im Käfig ist das Wahrheit, was bei Gott Lüge ist. Und es ist das Lüge, was bei Gott Wahrheit ist. Es ist das Gegenteil von Gottes Reich. Und weil das die Lüge ist, die wir glauben, fangen wir an, uns zu verurteilen. Wir verurteilen uns gegenseitig, weil der andere nicht so gut ist wie ich und ich besser sein muss als der andere und weil ich nur wertvoll bin, wenn ich besser bin als der andere. Und wir fangen an, uns für jeden Fehler gegenseitig zu verurteilen und uns gegenseitig fertig zu machen für die Fehler, die wir machen. Und wenn wir nicht uns verurteilen gegenseitig, dann verurteilen wir uns selber für die Fehler, die wir machen. Dann bin ich wertlos. Entweder ist der andere wertlos oder ich bin wertlos, egal, wertlos. Alles, was diese Lüge macht, ist, sie macht uns am Ende wertlos. Sie nimmt uns unseren Wert und unsere Würde. Sie gibt uns das tiefe Gefühl, du bist nicht geliebt. Du bist nicht genug. Du bist nichts wert. Und dann, wenn wir anfangen, uns so gegenseitig fertig zu machen, dann zerbrechen Beziehungen. Dann leben wir statt Gemeinschaft, leben wir Konkurrenz. Hass, Streit und Krieg und all diese ganzen Dinge. In diesem Käfig ist das Gang und Gäbe. In diesem Käfig ist das normale Leben. Dass wir uns gegenseitig fertig machen, um besser dazustehen als der andere. Dass wir dem anderen was wegnehmen, weil wir es ihm nicht gönnen. Um besser zu sein und höher zu sein als der andere. Wir verletzen uns gegenseitig, anstatt uns Gutes zu tun. Und das macht uns letztlich einsam. Weil wo gehe ich hin mit meinen Fehlern? Wenn ich sie niemandem mehr zeigen kann, wenn ich für meine Fehler verurteilt und ausgelacht werde, dann ziehe ich mich zurück, weil ich Angst habe davor, dass jemand sieht, wie ich wirklich bin. Dann ziehe ich mich zurück, weil ich anderen nicht mehr vertrauen kann, eher misstraue. Wenn ich wieder mit ihm zusammen bin oder mit ihr zusammen bin, verletzt er oder sie mich wieder. Was passiert? Und das bewirkt Einsamkeit und Isolation. Wir fangen an, uns zu vergleichen mit den anderen. Wir sind entweder besser als die anderen und werden arrogant oder wir sind nicht so gut wie die anderen und fangen an, uns minderwertig zu fühlen. Wir leben in ständiger Angst, dass wir abgelehnt werden, irgendwie nicht dazugehören, verurteilt werden. Ja, kein Wunder, dass wir irgendwann resignieren in diesem Käfig. Wer soll das aushalten? Wer soll so ein Leben auf Dauer leben? Wir müssen ja irgendwie klarkommen in diesem Käfig. Kein Wunder, dass wir resignieren. Kein Wunder, dass wir irgendwie hoffnungslos sind. Kein Wunder, dass wir verbittern. Kein Wunder, dass wir irgendwie undankbar werden. Selbstgerecht, arrogant. Kein Wunder, dass wir uns gegenseitig einfach weiter verletzen. Macht doch jeder so. Muss doch jeder sehen, wo er bleibt. Kein Wunder, dass wir unsere Erfüllung in anderen Sachen suchen. Irgendwie. Irgendwas muss uns doch glücklich machen. Irgendwie haben wir ja in diesem Käfig trotzdem noch so ein letztes Stück Sehnsucht danach, dass es uns gut geht. Dass wir glücklich sind. Dass wir erfüllt sind. Gott hat uns dummerweise in diesem Käfig diese Sehnsucht mit reingegeben. Dummerweise, weil wir sie irgendwie erfüllt bekommen müssen. Weil wir irgendwas haben müssen, was uns diese Sehnsucht erfüllt. Gott hat sich was dabei gedacht. Gott möchte derjenige sein, der diese Sehnsucht erfüllt. Aber wir sind ständig auf der Suche danach, irgendwelche Dinge zu finden, die diese Sehnsucht erfüllen. Hauptsache nicht Gott. Ja, kein Wunder. Kein Wunder, dass wir uns zurückziehen aus Gemeinschaft, dass wir eher so Distanz leben, Misstrauen. Keiner darf meine Fehler sehen. Ich habe Angst davor, verurteilt zu werden, irgendeine Strafe zu bekommen. Kein Wunder, dass wir pessimistisch werden, dass unser Blick in die Zukunft irgendwie so hoffnungslos ist. Was soll da überhaupt noch kommen? Es ist doch immer nur derselbe Kreis, in dem ich in diesem Käfig rumrenne. Ich finde keinen Sinn in diesem Käfig, aber irgendwie rede ich mir ein, dass es da ja auch keinen gibt. Was soll da noch kommen? Ich fange an, diesen Schmerz zu betäuben. Mit Alkohol, mit Geld, mit destruktiven Beziehungen, mit immer mehr Erfolg. Irgendwie muss dieser Schmerz ja weggehen. Irgendwas muss ja helfen. Irgendwas muss ja, wenn es schon nicht besser wird, dann muss ich es wenigstens irgendwie betäuben, oder? Das ist das Leben in diesem Käfig. Und so laufen wir unsere Runden. Wir laufen unsere Runden Tag für Tag, Woche für Woche. Wir bezeichnen das sogar als Freiheit, aber das ist es nicht. Das ist der Käfig. Und manchmal versuchen wir auszubrechen aus diesem Käfig. Manchmal denken wir, irgendwo muss doch da eine Tür sein. Irgendwie muss es doch da noch mehr geben. Und dann fangen wir an, uns irgendwie selber aus diesem Käfig zu befreien. Und wir machen das zum Beispiel, indem wir uns Regeln und Gesetze auferlegen und sagen, wenn ich nur diese Gesetze einhalte, wenn ich nur alles richtig mache, wenn ich nur gut genug bin, dann werde ich irgendwie aus diesem Käfig kommen. Dann kann ich mich da irgendwie befreien. Weil die Guten, denen geht's doch besser. Und die Guten, die werden doch irgendwann frei sein. Und dann fange ich irgendwie an, gerecht zu leben. Und ich fange an, fair zu traden. Und ich fange an, mich gesund zu ernähren und Sport zu treiben. Und ich versuche irgendwie das Gute zu machen, um aus diesem Käfig rauszukommen. Und dann merke ich, dass ich trotzdem immer nur meine Runden in diesem Käfig laufe. Und dann versuche ich mir diese Freiheit zu nehmen. Und merke dabei, dass ich es hier nur anderen wegnehme. Weil es nicht mehr Freiheit gibt in diesem Käfig, als eben drin ist. Und irgendwann bin ich an dem Punkt und ich wünsche mir und ich glaube, dass jeder Mensch immer wieder mal an diesen Punkt kommt, wo er merkt, die echte Freiheit finde ich da nicht. Ich komme da nicht raus. Ich brauche da jemanden oder etwas, was mir hilft, da rauszukommen. Alleine schaffe ich das nicht mehr. Und manchmal muss ich erst einige Runden gelaufen sein. Manchmal braucht es bestimmte Erfahrungen und bestimmte Scheitern und Niederlagen und bestimmte Grenzen und irgendwie Sackgassen, wo ich im Leben bin, wo ich vielleicht auch irgendwie gestrandet bin, um zu verstehen, dass ich selber aus diesem Käfig nicht rauskomme, egal was ich mache. Und dass es auch mich zu betäuben, den Schmerz zu betäuben, nicht wirklich eine Lösung ist. Vielleicht kurz, vielleicht einen Moment, vielleicht einen Tag oder eine Woche und dann geht das selber von vorne los. Manchmal braucht es diese tiefen, tiefen Niederlagen im Leben, um zu verstehen, dass ich Hilfe brauche. Dass ich alleine niemals aus diesem Käfig rauskomme. Das ist Satan. Er hat es geschafft, oder? Er hat es geschafft, uns in diesem Käfig zu halten. Und er hat es geschafft, in diesem Käfig Streit und Kampf zu provozieren. Er hat es genommen, diesen Käfig, und hat ein Erdbeben gemacht und hat uns durchgeschüttelt. Und er hat es geschafft, uns umzubringen. Und ich glaube, es braucht den Moment, wo wir diesen Zustand, in dem wir sind, verstehen. Nicht nur in diesem Bild, sondern in unserem Leben, auch geistlich. Verstehen, dass wir gefangen sind in Sünde. Die Bibel beschreibt es immer mal wieder mit ganz verschiedenen Versen. Und sie benutzt an manchen Stellen dieses Wort Gefangenschaft, um Sünde zu beschreiben. Sünde ist wie eine Gefangenschaft. Wie Fesseln, die mir angelegt sind, wo ich mich am Ende nicht mehr bewegen kann. Wo meine Freiheit eingeschränkt ist. Eine Sünde, die so stark ist, dass ich es nicht mehr schaffe, mich aus eigener Kraft zu befreien. Wir schaffen es nicht, indem wir Gott ignorieren. Wir schaffen es auch nicht, indem wir versuchen, Gott zu gefallen. Die Bibel sagt, wir sind Gefangene der Sünde und die Folge der Sünde ist der Tod. Das ist das Ende. Das Ende in diesem Käfig für dich und mich ist Tod. Und wir brauchen jemanden oder etwas, was uns rettet. Und manchmal stellen wir diese Frage, meistens in den Situationen, wo wir ganz unten liegen, dann stellen wir diese Frage, Gott, wo bist du eigentlich? Und vielleicht hast du dir, als ich das beschrieben habe, und du gemerkt hast, das wird ja irgendwie immer pessimistischer und immer negativer und immer destruktiver. Und irgendwie, ich werde immer depressiver. Und du hast dich gefragt, Gott, wo bist du eigentlich in der ganzen Geschichte? Du hast die Welt geschaffen. Du hast einen schönen Garten vorbereitet. Wir haben diesen Garten verlassen, sind in die Sünde, in dieses Käfig reingegangen. Und du, wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Was machst du eigentlich? Kümmert dich das irgendwie? Schaust du da von außen zu, guckst dir das an und sagst, ja, das habt ihr gewählt und das ist das, was ihr bekommt? Interessiert dich das überhaupt? Ist dir das völlig egal? Bist du damit drin? Wo bist du überhaupt, Gott? Und weißt du, die Bibel beschreibt von der ersten bis zur letzten Seite einen Gott, der an dir und mir interessiert ist, egal wo wir sind. Die gute Botschaft, die gibt es nicht erst im Neuen Testament. Die gute Botschaft, die erlebt Adam und Eva sofort, nachdem sie in diesen Käfig reingekommen sind. Weil da kommt Gott in den Garten und er stellt eine Frage. Weil er Interesse hat an Adam und Eva und er sagt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und Gott stellt bis heute diese Frage in diesen Käfig rein und er fragt dich und mich und er sagt, wo bist du? Was ist passiert? Wie konnte das passieren? Warum bist du dahin gekommen, wo du hingekommen bist? Gott hat von ersten Moment meines Lebens und deines Lebens bis zum letzten ein Interesse an dir und mir. Und er hat dieses Interesse nicht, weil er aus Liebe. Egal, was du gemacht hast, egal, wo du hingekommen bist, egal, wer etwas mit dir gemacht hat. Gott sagt, egal, wo du bist, meine Liebe zu dir war niemals weniger gewesen, wird niemals mehr sein. Sie ist immer die gleiche, egal, ob du in dem Garten bist oder in dem Käfig bist. Es ist egal. Meine Liebe zu dir ist immer die gleiche. Gott ist Liebe. Und Gott überlegt und fragt sich, was kann ich machen, um die Menschen in diesem Käfig zu retten? Und das Erste, was Gott macht, ist, dass er immer wieder Menschen in diesen Käfig reinsendet, um uns anzusprechen. Das ganze Alte Testament ist voll davon, dass Gott Menschen in diese Situation reinschickt, um Menschen davon zu überzeugen und zu sagen, Gott ist da, Gott sieht dich, Gott liebt dich, Gott möchte dich retten, komm da raus. Immer wieder sendet er Menschen in diesen Käfig rein. Aber wir Menschen hören nicht und ihr merkt, Gott gibt Regeln in diesen Käfig rein, die 10 Gebote. Er sagt, wenn ihr euch dran haltet, dann wird das Leben in dem Käfig gelingen, aber es geht nicht. Wir schaffen es nicht, uns dran zu halten, wir übertreten das in dem Moment, wo Gott es uns gibt. Wir schaffen es einfach nicht. Und irgendwann sagt Gott, wenn es alles nichts hilft, wenn der Mensch von sich aus nicht gut sein kann und er wusste das, dann werde ich selber in diesen Käfig gehen. Und ich möchte euch vorlesen, wie Paulus das beschreibt im Neuen Testament. Er sagt, er, Jesus Christus, der Sohn Gottes, Jesus Christus, Gott selbst, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und mit Gott auf einer Stufe stand. Jesus Christus ist Gott. Er nutzt seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtet auf alle seine Vorrechte und stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Das, was Gott macht, ist, Gott kommt in diesen Käfig rein. Gott wird Mensch. Gott stellt sich selber damit rein. Gott lebt in dieser Welt. Gott erlebt diese Welt. Wenn ich irgendwann zu Gott gehe und sage, Gott, du hast doch keine Ahnung von dem, wie es mir geht, dann kommt Gott und sagt, doch, ich bin da gewesen. Das, was die mit dir gemacht haben, das haben die auch mit mir gemacht. Das, was du erlebst, das habe ich auch erlebt. Das Leid, was du durchmachst, das habe ich auch durchgemacht. Gott wird Mensch und Gott lebt das Leben, was wir leben. Er versteht das, er lebt das. Er wird genauso respektlos behandelt. Er ist obdachlos, er wird misshandelt. Er hat gelitten, genau wie wir. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns aus diesem Käfig befreien will. Und deswegen geht Jesus zu seinem Vater und er fragt seinen Vater und sagt, hey, um diese Menschen aus diesem Käfig rauszubekommen, was ist der Preis? Was kostet euch, was kostet mich das? Was kann ich bezahlen, dass du diese Menschen aus dem Käfig rausholst? Und Gott gibt ihm eine Antwort. Es kostet dich deine Tränen. Es kostet dich dein Blut. Es kostet dich dein Leben, um sie zu befreien. Bist du bereit dafür, Jesus? Und Jesus sagt, ja, ich bin bereit dafür. Aber damit sie frei sind und damit sie leben können, wirst du gefangen genommen und du wirst an ein Kreuz geschlagen und du wirst sterben. Bist du bereit dafür? Darf es dich das kosten? Und Jesus sagt, ja, das darf es mich kosten. Aber Jesus, viele von denen, die du am Kreuz befreist, werden das ablehnen. Die werden das nicht annehmen. Oder sie werden diese Freiheit ausnutzen, um wieder zu sündigen. Sie werden die Freiheit genießen, aber dich ignorieren. Willst du das trotzdem? Und Jesus sagt, ja. Und Jesus bezahlt den Preis für deine und meine Freiheit. Jesus lässt sich ans Kreuz schlagen. Jesus lässt sich gefangen nehmen, damit du und ich, dass wir frei sind. Jesus erlebt das alles in dem Käfig, aber er erlebt es nicht nur mit uns, sondern er erlebt es auch für uns. Und das ist die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist, dass Jesus für dich und mich am Kreuz gestorben ist. Und dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und dass er die Tür geöffnet hat, dass er den Käfig geöffnet hat, dass wir rausfliegen können, dass wir frei sind. Dass wir das Leben wieder so genießen können wie Adam und Eva. Dass wir zurückkommen in diese Freiheit, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Dass wir wieder ein Leben kommen, wo Gott am Ende sagt, es ist sehr, sehr gut. In der Bibel steht, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus stirbt und öffnet dir die Tür, ein neues Leben. Jesus befreit dich von Sünde. Jesus befreit dich von Trennung. Jesus befreit dich davon, er befreit dich dazu, dass du wieder mit Gott in eine Beziehung kommen kannst. Jesus befreit dich auch von Verurteilung. Es steht in der Bibel, im Römer Kapitel 1 steht, so gibt es nun keine Verurteilung mehr. Du musst dich selber nicht mehr verurteilen. Du musst andere nicht mehr verurteilen. Gott verurteilt dich nicht mehr. Gott hat das Urteil oder die Strafe für das Urteil am Kreuz getragen. Du hast keinen Grund mehr, jemanden zu verurteilen. Weder dich selber noch andere. Das Spiel, was wir die ganze Zeit in diesem Käfig gespielt haben, wir müssen es einfach nicht mehr spielen, weil es uns nichts mehr gibt. Warum willst du andere Leute verurteilen? Warum verurteilst du dich selbst, wenn Gott sagt, dass er es nicht macht? Dann musst du es auch nicht mehr machen. Merkst du es? Es wird Freiheit. Er hat sich verurteilt für die Fehler und Strafen, die du begehst. Musst du nicht mehr selber machen. Da gibt es keine Verurteilung mehr. Gott befreit uns von Strafe. In der Bibel steht der Lohn der Sünde oder die Strafe für die Sünde ist der Tod. Aber dieser Tod, diese Strafe liegt jetzt auf Jesus. Und wir haben sein Leben. Die Strafe für Sünde liegt nicht mehr auf uns. Also Gott hat uns vom Tod befreit und wir haben Leben. Und die Bibel nennt es ewiges Leben, aber wenn sie ewiges Leben sagt, dann meint sie nicht ein Leben, was ewig und ewig und ewig weitergeht. Das ist kein quantitativer Begriff, zuerst ein qualitativer Begriff. Wenn die Bibel ewiges Leben meint, dann meint sie das Leben, von dem ich am Anfang geredet habe, was ganz am Anfang der Bibel da war. Das Leben, wo Gott sagt, es ist sehr, sehr gut. Warum? Weil es in einer Beziehung mit Gott ist, in einer intakten, intensiven, innigen Beziehung zu Gott. Jesus befreit uns dazu, dass wir dieses Leben leben können. Jesus befreit uns von Wertlosigkeit. Jesus befreit uns davon, dass ich meinen Wert suchen muss in Dingen wie Geld oder Erfolg oder Alkohol oder Sex oder all diesen Dingen. Jesus befreit mich davon. Er sagt, du bist wertvoll und geliebt. Da ist wieder diese bedingungslose Liebe. Diese Liebe, die keine Voraussetzung braucht. Die keine Leistung bringen muss, damit sie da ist. Was ja dann auch nicht Liebe ist, sondern das ist die Liebe, die einfach da ist, wo Gott sagt, ich liebe dich. Ich kann nicht anders, ich bin Liebe, Gottes Liebe. Und deswegen bist du nicht mehr wertlos, sondern du bist wertvoll, du bist bedingungslos geliebt. Jesus spricht dir das zu. Und dann brauchst du den anderen nicht, um auf ihn draufzusteigen und höher zu sein und wertvoller zu sein. Du brauchst es nicht mehr tun. Du kannst dir deinen Wert nicht mehr selber geben. Und niemand kann dir deinen Wert nehmen. Und du bist befreit davon, dich ständig zu vergleichen, befreit dich irgendwie beweisen zu müssen. Befreit davon, besser sein zu müssen als der oder die andere. Der Maßstab für deinen Wert liegt nicht mehr in dem anderen, nicht mehr in dir selber, sondern liegt in Jesus Christus. Und Jesus sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich liebe dich. Und dann sagst du vielleicht, ja, aber wenn du wüsstest. Und Jesus sagt, ja, ich weiß. Trotzdem. Weißt du, die Liebe Jesu ist keine Wenn-Liebe, es ist eine Trotzdem-Liebe. Jesus liebt dich trotzdem. Ja, aber Jesus, das habe ich mir nicht verdient. Ich weiß, du kannst dir das nicht verdienen. Ja, aber Jesus, es gibt eine Sache, die kannst du mir nicht vergeben. Und Jesus sagt, du, ich habe dir das aber schon vergeben. Ja, Jesus, da gibt es Verletzungen, die sind unheilbar. Und Jesus sagt, ich bin derjenige, der deine Verletzungen heilt. Ich heile das. Du bist wertvoller und geliebter, als du denkst. Und es wird nirgendwo deutlich als am Kreuz. Und dann sind wir frei. Dann beginnt so ein neues Leben. Frei von Abhängigkeiten, frei von Einsamkeit, frei von Sucht. Ein wirklich neues Leben. Und in Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott beweist seine Liebe dadurch, dass Jesus für uns starb, als wir noch in diesem Käfig waren. Und wenn du irgendwie, wenn du, natürlich, du kommst raus aus diesem Käfig und du bist frei. Und dann fängst du an, so ganz langsam dieses andere Leben zu entdecken. Und da kommen immer wieder Zweifel. Immer wieder kommen die Zweifel. Jesus, liebst du mich wirklich? Jesus, bist du wirklich für mich am Kreuz gestorben? Jesus, hast du das wirklich für mich gemacht? Jesus, auch das? Und weißt du, was mich damals überzeugt hat, als ich ganz am Anfang meines Glaubens war, was mir sehr geholfen hat, ist, dass Jesus sagt, weißt du, ich habe dich doch schon geliebt, als du noch hier drin warst. Jetzt bist du raus. Warum sollte ich dich weniger lieben? Ich habe doch meine Liebe zu dir bewiesen zu einem Zeitpunkt, als du mir nichts geben konntest, weil du nichts hattest. Jetzt meinst du, dass du irgendetwas hättest, was du mir geben solltest. Ich brauch's doch gar nicht. Wenn ich dich doch schon geliebt habe, als du nichts hattest, warum meinst du, du müsstest mir irgendwas bringen? Warum meinst du, du müsstest irgendwie gut sein? Warum meinst du, du müsstest irgendwie zweifeln an meiner Liebe, nur weil du nicht so bist, wie du denkst, dass ich denke, dass du sein solltest? Warum? Warum? Ich habe dich doch schon geliebt, als du ganz unten gewesen bist. Und ich denke immer wieder über diese Liebe nach. Und ich glaube, diese Liebe ist nicht von dieser Welt. Und deswegen, diese Liebe ist nicht das Konzept, was ich erlebt habe in diesem Käfig. Und deswegen fällt es mir so schwer, diese Liebe anzunehmen. Aber Jesus macht das deutlich und sagt, ich beweise dir meine Liebe. Ich habe sie dir bewiesen, als dass ich für dich gestorben bin, als du noch in diesem Käfig gewesen bist. Und dann sagt er, hey, jetzt bist du in der Freiheit. Jetzt komm raus. Die Tür ist offen. Und dann nimmt Jesus dich mit raus in diese Freiheit und du darfst das entdecken und du fängst so vorsichtig an zu fliegen. Du kennst das ja nicht oder nur ganz eingeschränkt. Und du probierst diese Freiheit aus und du musst die erst entdecken. Und du hast so lange in diesem Käfig gelebt und du bist geprägt davon. Wir alle sind geprägt von diesem Konzept in diesem Käfig. Und wir müssen uns erst neu gewöhnen an diese Freiheit. Das ist so ungewohnt. Das muss man erst lernen. Das Leben mit Jesus, das musst du lernen. Das geht nicht automatisch, dass du aus diesem Käfig rauskommst und jetzt bist du ein anderer Mensch. Jetzt machst du plötzlich alles richtig. Jetzt liebst du plötzlich bedingungslos. Jetzt bist du plötzlich nur noch gut. Jetzt geht dir nichts mehr schief. Jetzt wirst du auch nicht mehr. Das stimmt ja alles nicht. Sondern außerhalb dieses Käfigs fängst du an, Schritt für Schritt für Schritt und manchmal auch Schritt rückwärts, dieses neue Leben zu entdecken und zu leben. Du lebst es mit Jesus. Und du lebst das, weil Jesus in dir ist. Und du entdeckst das Schritt für Schritt für Schritt. Und manchmal kommst du in diesen Moment, wo du sagst, Jesus, ich habe was falsch gemacht außerhalb des Käfigs, jetzt bin ich wieder drin. Und Jesus sagt, es ist ein Irrtum. Du bist nicht wieder drin, du hast es außerhalb des Käfigs falsch gemacht. Aber es ist nicht so schlimm. Ich habe dir es ja schon innerhalb des Käfigs vergeben. Warum? Wo ist das Problem? Und ich glaube, wir müssen es alle verstehen, weil da, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann lebst du nicht mehr in diesem Käfig. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als Christen zwar außerhalb des Käfigs leben, aber wir leben so, als wären wir immer noch in diesem Käfig. Zumindest haben wir die ganzen Konzepte aus diesem Käfig sehr gut irgendwie in unseren Glauben integriert und verstehen gar nicht, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und deswegen ist das eine Herausforderung, immer wieder zu verstehen, neu zu verstehen, ich bin bedingungslos von Gott geliebt. So ein täglicher Prozess, diese Freiheit leben zu lernen. Und du lebst das und du lernst das, indem du in der Beziehung zu Gott bist, zu Jesus und täglich. Immer wieder dir von Gott diese Liebe und diese Freiheit zusprechen lässt. Und indem du mit Menschen unterwegs bist, die auch alle auf demselben Weg sind, zu lernen, wie man mit dieser Freiheit umgeht. Und ja, du kannst wegfliegen. Du kannst es einfach ausnutzen. Du kannst einfach sagen, vielen Dank für die Freiheit, ich mache, was ich will. Aber falls du dich dann nochmal umdrehst und du guckst in den Käfig rein, dann siehst du das Kreuz da drin stehen. Und dann siehst du, dass da jemand ist, der hat für dich alles gegeben, ohne dass du ihm irgendwas zurückgeben könntest. Damals. Und dann fängst du dich an zu fragen und sagst, ist das eigentlich okay? Also nicht, dass Jesus dich zurückzieht und sagt, du musst aber jetzt so leben. Das wäre nicht Freiheit. Du lebst dieses neue Leben nicht, weil Jesus dich jetzt wieder zwingt. Dann bist du ja nur von einem Käfig in den anderen gegangen. Du lebst dieses neue Leben, weil du Jesus liebst. Und weil du verstanden hast, dass du bedingungslos von Jesus geliebt bist. Und weil du irgendwie sagst, boah, wenn jemand das für mich tut. Und du fängst an, die Frage zu stellen. Du sagst, wenn jemand das für mich getan hat. Jesus, was kann ich für dich tun? Nicht aus Zwang, nicht aus Druck heraus, sondern aus Liebe. Jesus, kann ich irgendwie, ich möchte dir gerne etwas, ich möchte dich gern wieder lieben. Wie kann ich das machen? Wie kann ich dich wieder lieben? Und Jesus sagt, dann fang an, das zu leben. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, steht in der Bibel. Nicht wer meine Gebote hält, der liebt mich, sondern wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und ich fange an, nicht aus Druck und aus Zwang und aus Regeln herauszuleben, sondern aus Freiheit und aus Liebe herauszufragen. Gott, was möchtest du eigentlich von mir? Gott, wie kann ich dir dienen? Ich fange an, Jesus zu fragen, Jesus, wie kann ich dir alles geben in meinem Leben? Wie kann ich dir meine Zeit geben? Wie kann ich dir mein Herz geben? Meine Leidenschaft, mein Geld? Wie kann, plötzlich dient mein Geld nicht mehr mir, sondern ich diene mit meinem Geld Gott. Plötzlich dienen die Dinge in meinem Leben nicht mehr mir, sondern ich diene mit diesen Sachen Gott und anderen Menschen. Das ist das Gegenkonzept. Und dann kommt was völlig Überraschendes. Und ich wünsche mir, dass das für euch, und die ihr euch taufen lasst, und für uns kommt, immer wieder. Dann lädt Gott dich ein, Jesus lädt dich ein und sagt, hey, ich habe dich befreit. Aber ich habe dich befreit, damit du mit mir wieder in diesen Käfig reingehst. Weil ich bin da nämlich noch drin. Ich bin da immer noch drin, weil so viele Menschen da drin sind, die mich nicht kennen. Und ich lade dich ein, mit mir zurückzugehen, deine Freiheit aufzugeben an manchen Stellen, die du hast. Du musst es nicht. Niemand zwingt dich dazu. Aber bist du bereit, deine Freiheit, die ich dir geschenkt habe, aufzugeben? Das ist eine geschenkte Freiheit. Und aus Liebe zu den Menschen, die ich liebe und die noch in diesem Käfig drin sind, zurückzugehen und mit mir gemeinsam diesen Menschen von mir zu erzählen. Und du sagst, wow, Jesus, du bist in diesen Käfig gegangen. Wie könnte ich nicht in diesen Käfig gehen? Merkt ihr das? Menschen von Jesus zu erzählen, mit Menschen Jüngerschaft zu leben, Menschen zu helfen, Jesus zu finden, das ist nicht eine Pflichtveranstaltung. Das ist die logische Folge davon, dass Jesus das mit mir genauso gemacht hat und andere Menschen mit mir das genauso gemacht haben. Und das ist meine Antwort auf das, dass Jesus mich gerettet hat. Und dann habe ich am Ende ein Herz, was immer noch sündigt, was immer noch Dinge tut, die nicht richtig sind. Und Jesus sagt, ich habe dir das schon vergeben. Ich sehne mich danach, dieses Leben in Freiheit mit dir gemeinsam zu leben und zu entdecken. Und vielleicht hat euch dieses Bild ein bisschen geholfen, zu verstehen, was Taufe ist. Paulus schreibt im Neuen Testament einen Vers, und den will ich euch zum Ende vorlesen, darüber, was Taufe ist. Und er schreibt, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Und das ist genau dieses Bild. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das heißt, was wir in der Taufe machen ist, wir tauchen euch unter Wasser und da geht was zu Ende. Da geht dieses alte Leben in dem Käfig zu Ende. Und das ist ein Bild dafür, dass dieses alte Leben in dem Käfig, der Käfig ist offen. Das Leben in dem Käfig, das gibt es nicht mehr, das ist gestorben. Und mit diesem alten Leben ist Gefangenschaft gestorben, ist Hoffnungslosigkeit gestorben, ist der Tod gestorben. All das ist tot. Paulus sagt das im 1. Korinther 5, sagt, der Tod ist tot. Der Tod ist tot. Und dann schreibt Paulus weiter, weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das heißt, da stirbt etwas in der Taufe, nämlich mein altes Leben. Und dann kommt so ein neues Leben raus. Über dem Wasser ist ein neues Leben. Und das ist das Leben außerhalb dieses Käfigs. Und das ist ein Grund zu feiern. Von daher, wenn wir Taufe feiern, ich weiß nicht, ob noch jemand was dazu sagen will. Christoph, du wolltest noch was sagen. Ne? Aber mein letzter Gedanke ist, lasst uns das feiern. In der Bibel steht, dass im Himmel Freude ist, wenn ein Mensch Jesus findet. Und ich glaube, dass das nicht nur im Himmel so sein sollte, sondern auch auf dieser Erde, weil es ein Riesengrund ist, sich zu freuen und dankbar zu sein, dass jemand eine Entscheidung getroffen hat, vom Tod ins Leben mit Jesus zu gehen.
Vielen Dank, Henry. Danke für dieses eindrucksvolle Bild. Und jetzt ist es bald soweit. Wir wollen gleich zwei Leute fliegen lassen. Und